Wie kann man mit Diabetes möglichst gut leben? Was zögert Folgeerkrankungen hinaus? Und wie kann neue Technik bei all dem helfen? Im Diab-Info-Podcast teilen Menschen mit Diabetes ihre Erfahrungen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben Infos direkt aus der Forschung.
Wir sprechen heute über Transplantationen bei Diabetes. Dazu haben wir Frau Professor Barbara Ludwig zu Gast. Sie ist Oberärztin am Uniklinikum Dresden und leitet dort die Spezialambulanz für Typ 1 Diabetes. Zudem lehrt Frau Professor Ludwig an der Technischen Universität und leitet das Inseltransplantationsprogramm Dresden. Hallo Frau Professor Ludwig, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Wir sprechen heute über die Transplantation bei Diabetes. Dabei geht es vor allem um die Bauchspeicheldrüse. Was hat aber der Diabetes eigentlich mit der Bauchspeicheldrüse zu tun?
Na, die Bauchspeicheldrüse ist eigentlich eins der spannendsten Organe in unserem Körper, weil es ist eigentlich nicht ein Organ, eigentlich sind es richtigerweise zwei Organe in einem. Die Bauchspeicheldrüse besteht aus zwei Teilen, dem sogenannten exokrinen Teil. Das ist eigentlich der massenmäßig der größte Teil des Organs. Da werden Verdauungsenzyme gebildet und in den Darm abgegeben, die vor allen Dingen für die Fettverdauung unserer Nahrung zuständig sind. Und zum anderen gibt es die sogenannten Inseln in der Bauchspeicheldrüse. Und die heißen so, weil sie tatsächlich anatomisch wie so kleine Inseln über das gesamte Organ verteilt sind. Und das sind kleine Mini-Organe, könnte man sagen, sind Zellkonglomerate oder Zellcluster, die aus verschiedenen Zelltypen bestehen. Und eine dieser Zellen ist die sogenannte Beta-Zelle und dort wird das Insulin produziert. Das Insulin ist das wichtigste Hormon, um unseren Blutzuckerstoffwechsel zu regulieren. Und insofern, wenn also irgendwas mit diesem Inselorgan nicht in Ordnung ist, gibt es verschiedene Ursachen, die dahinter stecken können, dann kommt es zu Störungen im Blutzuckerstoffwechsel und im Falle des Diabetes eben zu einer komplett gestörten Stoffwechselregulation, einer Erhöhung des Blutzuckers und dann irgendwann zur Entstehung eines Diabetes.
Okay, bei Diabetes liegt also ein Mangel an Insulin vor oder es wirkt nicht richtig, dann steigt also der Blutzucker an. Und um den im Normalbereich zu halten, spritzt man ja bei Typ 1 Diabetes in der Regel Insulin. Wann und warum kommt dann eine Transplantation der Bauchspeicheldrüse in Frage?
Vielleicht muss man nochmal einen Schritt zurückgehen zunächst. Also Diabetes, das haben Sie gerade beschrieben, heißt erstmal per Definition eine chronische Erhöhung des Blutzuckerspiegels. Aber entscheidend ist auch die Frage, was ist die Ursache dafür? Ist es tatsächlich ein Mangel an Insulin, wie wir das klassischerweise beim Typ-2-Diabetes haben, oder ist es ein mangelndes Ansprechen des Körpers auf das Hormon Insulin? Klassischerweise die Insulinresistenz, wie wir das beim Typ-2-Diabetes kennen. Und wenn wir jetzt von Therapiemöglichkeiten und ganz speziell von der Transplantation sprechen, dann muss man auch gleich zu Beginn einschränken, dass es hier wirklich um eine Therapieoption für Patienten geht, die an einem Insulinmangeldiabetes leiden. Also klassischerweise einem Typ 1 Diabetes, einem Autoimmundiabetes. Es können aber auch Patienten in Frage kommen, die aus anderen Gründen einen Insulinmangeldiabetes entwickeln, also beispielsweise Patienten nach einer Operation an der Bauchspeicheldrüse oder einer kompletten sogenannten Pankreatektomie und die aus diesem Grunde keine eigene Insulinproduktion mehr haben. Also das ist eine der Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um überhaupt das Thema Transplantation aufs Tableau zu bringen. Es muss also immer ein Insulinmangel, in der Regel auch ein kompletter Insulinmangel oder eine komplette Insulindefizienz, wie wir das nennen, zugrunde liegen. Die Transplantation ist dennoch eine Therapieform, die wirklich nur für sehr ausgewählte Patienten in Frage kommt. Transplantation heißt also erstmal der Ersatz der Bauchspeicheldrüse durch die Organtransplantation. Also wir reden hier von der Verwendung von humanen Spenderorganen, wie das auch bei Leber, Niere, Herz, Lunge der Fall ist. Und das ist natürlich naturgemäß, kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, ein großer chirurgischer Eingriff. Das ist einer der Gründe, warum man natürlich sehr genau gucken muss, wer hier sinnvollerweise in Frage kommt. Der andere große Punkt, den man hier einschränkend erwähnen muss, ist das Thema Immunsystem, das Thema Immunsuppression. Wenn wir also über Transplantation sprechen, dann sprechen wir immer über die Übertragung eines körperfremden Organs. Also unser Körper hat ja ein sehr genaues Sensing dafür, was gehört zu uns, was ist fremd, was tut unserem Körper gut, was tut ihm nicht gut. Und per se ist körperfremdes Gewebe natürlich immer etwas, was der Körper als fremd wahrnimmt und damit als Gefahr wahrnimmt. Und das heißt, solches Gewebe würde immer abgestoßen werden von unserem Körper. Das ist also eine immunologische Reaktion. Und diese Abstoßungsreaktionen müssen wir irgendwie unterbinden. Und das können wir nur, indem wir Medikamente geben, die also künstlich die körpereigene Immunabwehr unterdrücken. Und diese Medikamente müssen auch dauerhaft, letztlich ein Leben lang oder solange das Organ funktioniert, eingenommen werden und sind natürlich nicht ganz ohne. Also das ist kein Hustensaft. Das sind wirklich Medikamente, die zum Teil erhebliche Nebenwirkungen, Risiken bergen können. Einfach durch die Tatsache, dass das Immunsystem unterdrückt wird, kommt es zu einer erhöhten Infektanfälligkeit. Auch sehr spezielle Infektionen, die man bei Normalpatienten nicht sieht, können hier vorkommen. Und es ist auch so, dass man weiß, dass gerade über sehr lange Zeiträume insgesamt das Tumorrisiko bei diesem Patienten erhöht ist. Insofern muss man also sehr klar evaluieren im Vorfeld, wer kommt für so eine Transplantation in Frage, für wen ist das sinnvoll und wo ist dieses, ja, ich nenne das immer diese Nutzen-Risiko-Abwägung in einem sinnvollen Gleichgewicht.
Eine Indikation für die Bauchspeicheldrüsentransplantation ist eine Nierenerkrankung. Warum kommt hier noch ein weiteres Organ ins Spiel?
Wenn wir jetzt über die Pankreas-Organtransplantation sprechen, dann muss man sagen, dass der Großteil dieser Therapie wird in Form einer sogenannten kombinierten Pankreas-Nierentransplantation durchgeführt. Also eine Doppeltransplantation. Das ist bei Patienten der Fall, die an einem in der Regel langjährigen Typ-1-Diabetes leiden und in diesem Zuge es bereits zu einer Schädigung der Nieren gekommen ist, eine Einschränkung der Nierenfunktion, bis zu einem Punkt, dass die Patienten entweder schon oder aber kurz vor Beginn der Notwendigkeit einer Dialysetherapie stehen. Und für diese Patienten ist zunächst mal steht die Nierentransplantation im Vordergrund, denn das ist das, was das eigentlich Lebensrettende darstellt für diese Patienten. Und jetzt muss man sich aber vorstellen, die Niere ist ja schlechter geworden, hat einen Schaden genommen aufgrund der schlechten Stoffwechsellage dieser Patienten über viele, viele Jahre. Und wenn wir nun eine neue Niere transplantieren, wollen wir natürlich das Umfeld für diese Niere so optimal wie möglich gestalten. Und dazu gehört natürlich auch die optimale Kontrolle des Stoffwechsels. Und insofern transplantiert man also das Pankreas simultan mit, um wirklich eine ganz optimale, eigentlich normale Stoffwechselkontrolle herzustellen und dadurch das Langzeitüberleben dieses Nierentransplantats zu gewährleisten.
Gibt es auch Situationen, in denen nur die Bauchspeicheldrüse transplantiert wird?
Man kann die Bauchspeicheldrüse auch alleine transplantieren. Das ist noch ein bisschen seltener. Hier kommen vor allen Dingen Patienten in Frage, die unter einer schweren Stoffwechselinstabilität leiden. Also Patienten, die häufig vor allen Dingen an Unterzuckerungen und schweren, häufigen Unterzuckerungen leiden. Und ganz wichtig, die mit den, ich nenne es mal, konventionellen Methoden, die wir zur Verfügung haben, also alles, was Insulintherapie und vor allem die modernen Applikationsmethoden anbetrifft, also Insulinpumpen, Glukosemesssysteme und so weiter. Patienten, die selbst mit diesen doch sehr fortgeschrittenen Therapieformen nicht zurechtkommen. Bei den Patienten ist das also eine mögliche Therapieoption. Es gibt auch Patienten, die beispielsweise eine schwere sogenannte periphere Insulinresistenz haben, wo also das Insulin, das wir von außen geben, keine ausreichende Wirkung hat, man deswegen keine gute Stoffwechselkontrolle hinbekommt oder natürlich auch Gründe wie psychische Probleme mit Insulininjektionen, die dazu führen, dass die Patienten tatsächlich nicht in der Lage sind, ihren Stoffwechsel ausreichend zu kontrollieren. Das sind alles sehr seltene Fälle, das muss man ganz klar in den Vordergrund stellen, aber das sind mögliche Optionen, die so eine Transplantation zumindest als eine Option darstellen. Und dem Ganzen muss immer eine sehr subtile Evaluation vorausgehen. Also die Patienten müssen entsprechende Untersuchungen vorher durchlaufen, um sicherzustellen, dass sie keine ausgeprägten zusätzlichen Risiken mitbringen, also Nebenerkrankungen, vor allen Dingen kardiovaskuläre Art, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Infektionen, Tumorerkrankungen müssen ausgeschlossen werden. Also das sind sehr umfangreiche Untersuchungen, die man hier vornimmt. Auch ein psychologisches Gutachten gehört in der Regel dazu, um sicherzustellen, dass wir dem Patienten mit dieser Therapie wirklich einen Benefit bringen und keinen potenziellen Schaden zufügen.
Und wie viele Patientinnen und Patienten bekommen jährlich diese Transplantation?
Patienten, die eine Bauchspeicheldrüsen, in der Regel eben diese kombinierte Pankreas-Nierentransplantation erhalten. Die Zahlen sind über die letzten Jahre eigentlich kontinuierlich zurückgegangen. Das hat vielerlei Gründe. Natürlich ist die Problematik nicht ausreichender Spenderverfügbarkeit ein relevanter Punkt. Aber ich denke, man muss schon auch im Blick haben, dass wir natürlich grundsätzlich durch die Verbesserung der Diabetestherapie insgesamt, und ich denke jetzt hier gerade an die Entwicklung im Bereich Diabetestechnologie, also Insulinpumpen, Glukosesensoren, was ja enorme Fortschritte gemacht hat über die letzten Jahre, und dass wir durch diese Verbesserung auch Patienten mit Typ-1-Diabetes über eine sehr viel längere Zeit vor schweren Komplikationen bewahren können. Das hat zur Folge, dass die Patienten zum einen sehr viel älter werden, was natürlich ein erfreulicher Befund ist. Wir sehen mittlerweile Patienten mit 50, 60 Jahren Diabetesdauer. Das ist irrsinnig im Grunde genommen, wenn man das vergleicht mit den letzten Jahrzehnten. Auf der anderen Seite führt es natürlich auch dazu, dass Patienten, wenn sie dann Komplikationen entwickeln, beispielsweise eine Nierenschädigung, dass sie häufig auch dann schon sehr alt sind, andere Nebenerkrankungen haben und häufig dann auch gar nicht mehr in Frage kommt für eine Transplantation. Das ist im Grunde genommen ein erfreulicher Befund, die Tatsache, dass Patienten viel älter und viel, viel länger gesund bleiben. Auf der anderen Seite macht es natürlich auch die Problematik deutlich, wie können wir diesen älteren und häufig dann doch sehr kranken Patienten adäquat helfen.
Ja, man kann also nicht sagen, dass durch die Transplantation der Diabetes geheilt wird und das so eine Therapie für alle ist. Das geht nicht, ne?
Also dieses Wort Heilung ist natürlich ist immer sehr populär, aber das ist auch ein großes Wort. Und ich glaube, man sollte sich wirklich davor hüten, bei einer Transplantation beim Diabetes von Heilung zu sprechen. Heilung heißt ja per se, dass wir eine Erkrankung wirklich kausal angehen, also dass wir die Ursachen bekämpfen und die Ursachen dann auch beseitigen können. Beim Typ-1-Diabetes haben wir es mit einer Autoimmunerkrankung zu tun. Und diese gestörte oder fehlgeleitete Immunität ist natürlich in keinster Weise durch eine Transplantation ausgeschaltet. Also wir haben es eigentlich da im Grunde genommen mit einer rein symptomatischen Therapie zu tun. Das soll den Effekt nicht mindern. Ich spreche immer gerne in diesem Zusammenhang von der sogenannten funktionellen Heilung, die wir erzielen können. Also im besten Falle kann man wirklich den Stoffwechsel dieser Patienten komplett normalisieren. Und das führt natürlich nicht nur zu einem enormen Zugewinn an Lebensqualität und Reduktion der Beschäftigung der Patienten mit der Erkrankung, aber es ändert nichts an der Diagnose Typ-1-Diabetes, die natürlich dennoch lebenslang besteht, auch in Bezug auf Entwicklung von Komplikationen. Wir können mit so einer Transplantation nicht die vorhergehenden 20 oder 30 oder 40 Jahre Diabetesdauer auslöschen. Das ist ganz klar. Das ist da und deswegen muss man diese Patienten auch sehr intensiv und sehr sorgfältig nachkontrollieren. Also dieser Begriff der Heilung ist sicher nicht der richtige, aber vielleicht kann man sich auf den Begriff der funktionellen Heilung einlassen.
Ja. Das bedeutet sicherlich auch schon sehr, sehr viel für die Patientinnen und Patienten, wenn nicht mehr gespritzt werden muss, wenn dieser ganze Alltag einfach erleichtert wird, dadurch, dass man nicht mehr Blutzucker messen muss, spritzen muss und so weiter. Lässt dieser Effekt mit der Zeit nach? Muss man sich irgendwann wieder Insulin spritzen?
Also wir haben mittlerweile, gibt es ja auch sehr, sehr langfristige Nachbeobachtungen dieser Patienten. Also wir haben beispielsweise eine große Kohorte von Patienten aus USA, aus der Transplantklinik in Madison, Wisconsin, die über 20 Jahre die Patienten nachbeobachtet haben. Und da haben wir auch nach 20 Jahren wirklich noch eine sehr hohe Rate an kompletter Funktionsfähigkeit der Organe. Aber es ist klar, dass natürlich im Lauf der Zeit der vielen Jahre die Funktion unter Umständen nachlassen kann. Da gibt es viele Faktoren, immunologische Faktoren spielen immer eine Rolle. Übrigens auch natürlich die Frage, ob man diese sogenannte Autoimmunität in irgendeiner Weise wieder reaktiviert durch die Transplantation. Das kann durchaus vorkommen und ist dann prognostisch schlecht für die Patienten. Wir wissen, dass wir tatsächlich sehr, sehr sorgfältig auch die Funktion dieser Organe nachbeobachten müssen. Und wir wissen auch, wenn man frühzeitig feststellt, dass die Funktion in gewisser Weise nachlässt, selbst wenn das noch nicht unbedingt so relevant ist für den alltäglichen Blutzucker, dass man häufig mit einem frühzeitigen Wiederbeginn, beispielsweise einer kleinen Menge an Langzeitinsulin, die Funktionalität der Organe deutlich verlängern kann. Einfach weil man den Stress ein bisschen wegnimmt von diesem Transplantat, die Inselfunktion, die Inseln schont, metabolisch schont und damit die Funktion gegebenenfalls verlängern kann. Also das ist wichtig, dass man hier eher ein bisschen progressiv ist und lieber frühzeitig mit einer kleinen zusätzlichen Menge an Insulin beginnt. Das Entscheidende ist, dass man eine Restfunktion möglichst lange aufrechterhält.
Eine der Alternativmöglichkeiten zu der Transplantation der Bauchspeicheldrüse ist die Inselzelltransplantation. Was genau ist damit gemeint?
Die Inseltransplantation ist, kann man sagen, sozusagen die kleine Form der Pankreastransplantation oder man könnte auch, die Chirurgen sagen böse, das ist die Transplantation der Internisten. Das ist also, beschreibt es insofern ganz gut, weil tatsächlich ein entscheidender Unterschied ist, wir transplantieren also nicht das gesamte Organ, sondern eben nur diese vorher angesprochenen sogenannten Mini-Organe, diese Inseln, die also in der Bauchspeicheldrüse verteilt gelegen sind. Man versucht also, diese Inseln aus dem Organ rauszulösen. Das ist ein relativ aufwendiger Prozess, der im Labor abläuft. Das ist eine sogenannte enzymatische Verdau, den wir hier durchführen, um die Inseln aus diesem Gewebeverband rauszulösen.
Aus der eigenen Bauchspeicheldrüse oder aus welchem Gewebe werden die rausgelöst?
Also grundsätzlich, wenn wir über die Typ-1-Therapie sprechen, dann geht es wiederum um Spenderorgane. Also wir arbeiten auch hier mit ganz regulären humanen Spenderorganen, die aus diversen Gründen für eine reguläre Transplantation nicht in Frage kommen. Die stehen dann für die Inselisolation, wie wir das nennen, und Transplantation zur Verfügung. können wir vielleicht danach nochmal drauf eingehen. Tatsächlich gibt es auch die Möglichkeit, mit dem eigenen Organ zu arbeiten. Das ist die sogenannte autologe Transplantation. Ist ein eigenes Thema, können wir vielleicht danach nochmal kurz drauf eingehen. Ist ein spannendes Thema. Aber um erstmal bei der klassischen sogenannten allogenen Transplantation zu bleiben, wenn wir es also geschafft haben, diese Inseln rauszulösen aus dem Organ, dann werden sie aufgereinigt, müssen diverse Qualitätskontrollen durchlaufen und wenn das alles positiv verläuft, dann werden diese Inseln dem Patienten ja mehr wie eine Art Infusion gegeben. Und zwar handelt es sich um eine sogenannte intraportale Infusion oder Transplantation. Intraportal, das heißt, die Inseln werden über die große Lebervene, die Pfortader, in die Leber des Empfängers eingeschwemmt. Das ist nun immer eine große Frage, warum ausgerechnet die Leber? Im Grunde genommen ist es erstmal ein ganz, ganz praktischer Ansatz. Die Leber ist ein großes Organ. Das stört die Leber im Grunde nicht im geringsten, wenn wir da so ein paar wenige Milliliter Inseln infundieren. Da sehen wir maximal mal am Tag 2, 3 danach eine kleine Auslenkung der Leberenzyme, aber ansonsten hat das eigentlich keinerlei Effekt auf die Leber. Die Pfortader, also diese große Lebervene, ist relativ einfach zugänglich. Also man macht das in der Regel auch über einen kleinen chirurgischen Eingriff, aber in der Tat, das ist ein sehr kleiner chirurgischer Eingriff, der also nicht vergleichbar ist mit einer großen Transplantation. Und dann kommt noch dazu, dass die Leber im Grunde genommen sozusagen den nachvollzieht, die normale Route, wie das Insulin im Körper physiologischerweise abgegeben wird. Also wenn die Inseln regulär beim Gesunden in der Bauchspeicheldrüse das Insulin produzieren und freigeben, dann ist sozusagen der erste Weg, den das Insulin nimmt, der ist über die Pfortader in die Leber. Und das heißt, wir ziehen diesen Weg, also annähernd, vollziehen diesen Weg annähernd nach. Also insgesamt, der Eingriff ist ein deutlich kleinerer. Nichtsdestotrotz, auch hier, wir haben es vorher schon angesprochen, reden wir wieder von körperfremdem Gewebe. Auch wenn das also nur diese paar Milliliter Zellen sind, würde der Empfängerorganismus sehr schnell, eigentlich unmittelbar feststellen, diese Zellen, die gehören nicht zu mir. Und würde also unmittelbar eine immunologische Reaktion in Gang setzen, die mit aller Kraft versucht, diese Inseln abzustoßen und abzutöten letztlich. Und insofern brauchen wir auch hier wieder eine dauerhafte Immunsuppression, die übrigens auch nicht in irgendeiner Form relevant milder ist im Vergleich zu einer Organtransplantation. Im Grunde ist es genau vergleichbar. Und das ist eigentlich der eigentliche Punkt, der wiederum die Indikationen für diese Therapieform einschränkt. Also warum wir nicht sagen, wenn das gut funktioniert, warum machen wir das nicht bei jedem Patienten? Es sind natürlich viele Gründe, aber das ist ein ganz entscheidender Grund. Auch diese Patienten brauchen eben eine dauerhafte Immunsuppression. Ein großer Vorteil dieses Eingriffs im Vergleich zur Pankreastransplantation ist die Tatsache, dass es eben ein sehr schonender Eingriff ist. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass wir häufigst mit Patienten zu tun haben, die immer älter und durchaus auch kränker werden. Mhm. Und gerade für diese Klientel, die also beispielsweise schon Herz-Kreislauf-Erkrankungen zusätzlich hat, die einfach vom Gesamtzustand nicht mehr unbedingt für so einen großen Eingriff in Frage kommen, ist das natürlich eine absolut probate Alternative, um den Stoffwechsel wieder in Ordnung zu bringen und zu stabilisieren. Ein wichtiger Punkt ist, dass das Therapieziel, das wir mit einer Inseltransplantation verfolgen, ist etwas anders als bei der Pankreastransplantation. Natürlich würden wir alle am liebsten würden wir immer dieses, was wir vorher als funktionelle Heilung bezeichnet haben, erreichen. Das heißt, dass die Patienten einen komplett normalen Stoffwechsel haben, idealerweise kein Insulin mehr von außen zusätzlich spritzen müssen. Das ist das, was wir alle gerne möchten. Nichtsdestotrotz, es ist nicht immer ein realistisches Ziel bei einer Inseltransplantation. Hier geht es tatsächlich vorwiegend um die Wiederherstellung einer gewissen körpereigenen Insulinsekretion, die zu einer Stabilisierung des Stoffwechsels führt. Also auch hier, das haben wir vorher noch nicht angesprochen, geht es ja primär um Patienten, die also unter einer hohen Stoffwechsellabilität, vor allen Dingen diesen schweren Hypoglykämien leiden. Übrigens häufig auch unter einer sogenannten Hypoglykämie, also Unterzuckerungswahrnehmungsstörung. Das heißt, es sind Patienten, meist mit einer sehr langen Diabetesdauer, die eine Unterzuckerung, auch eine schwere Unterzuckerung, nicht mehr wahrnehmen. Also die diese typischen Symptome, die man kennt mit Schweißausbrüchen, Zittrigkeit, Unruhe, Heißhunger, diese typischen Symptome treten bei diesen Patienten nicht mehr auf oder erst zu einem sehr späten Zeitpunkt, wenn der Blutzucker schon sehr weit abgefallen ist. Und das ist natürlich eine sehr dramatische Komplikation im Grunde und auch eine sehr gefährliche Situation, weil wenn man nicht bemerkt, dass der Blutzucker absinkt, dann kann man auch nicht agieren und kann man nicht entsprechend intervenieren. Und insofern ist das eine Klientel, die tatsächlich sehr von so einer Transplantation profitieren kann. Wir erreichen also nicht in jedem Fall eine Insulinunabhängigkeit. Das heißt, die Patienten brauchen häufig noch zusätzlich eine kleine Menge entweder Langzeitinsulin oder Mahlzeiteninsulin oder eine Kombination oder je nach Bedarf, das muss man dann tatsächlich sehr individuell machen, an zusätzlichen Insulin von außen. Die meisten Patienten hatten vorher eine Insulinpumpe und viele wollen auch ganz schlicht mit der Insulinpumpe weitermachen. Wir sprechen dann auch manchmal über Situationen, wo wer damit sich auskennt, wo beispielsweise eine Basalrate von 0,1, 0,2 Einheiten pro Stunde laufen, also so ein Tagesbedarf von 3 bis 4 Einheiten. Also das ist natürlich marginal, aber es ist ganz wichtig, dass man sozusagen nicht versucht, die Funktion dieser Inseln auszureizen und die sozusagen maximal zu stressen. Denn dann wissen wir, auch hier kommt es irgendwann zu einer Ermüdung und letztlich einem Funktionsabfall der Inseln. Insofern, also ich bin immer der Freund, lieber dauerhaft kleine Mengen Insulin von außen zuzugeben und damit möglichst einen metabolischen Stress für das Transplantat zu vermeiden und die Langzeitfunktion zu erhalten.
Ist die Transplantation der Inselzellen dann auch im höheren Alter noch möglich, weil der Eingriff ja ein bisschen kleiner ist, oder spielt das keine Rolle wegen
der immunsuppressiven Phase? Ja. Tatsächlich ist das einer der Vorteile. Wir haben im Grunde keine wirkliche Altersgrenze für die Listung von Patienten für eine Inseltransplantation. Bei der Pankreastransplantation ist man da sehr strikt. Man geht in der Regel von der Altersgrenze biologisches Alter 50 Jahre aus. Betonung liegt auf biologisch, da kann natürlich ein Patient durchaus auch mal älter sein, wenn er aber in einem sehr guten Zustand ist. Aber das ist schon, die 50 Jahre, die haben schon ihre Berechtigung in diesem Zusammenhang. Bei den Inseln haben wir diese Einschränkung nicht. Die ältesten Patienten auf der Warteliste sind gut in den 70ern, also da gibt es tatsächlich keine wirkliche Restriktion. Und im Grunde genommen ist die Frage Immunsuppression ist etwas, was sich im höheren Lebensalter eigentlich sogar einfacher verantworten lässt. Denn es macht natürlich einen Unterschied, wenn ich mit einem 25-Jährigen über dieses Thema spreche, dann habe ich unter Umständen noch 30, 50 Jahre vor mir, wo unter Umständen dann chronische Immunsuppression eingenommen werden muss. Das ist bei einem 70-Jährigen natürlich ein anderer Zeithorizont. Und insofern ist die Entscheidung da gerade bei jungen Patienten häufig sehr streng. Und da muss man wirklich sehr sorgfältig abwägen, ob das wirklich eine sinnvolle Therapieoption ist.
Es ist also die Transplantation, die zwei Möglichkeiten, die sind also schon mit gewissen Nachteilen auch verbunden. Es ist definitiv keine Therapie für alle Personen mit Typ-1-Diabetes. Das ist, glaube ich, jetzt klar geworden. Nicht nur wegen dem Problem der Organspende, des Organspendemangels, sondern auch wegen Immunsuppressiva und so weiter. Kann man aber absehen, ob es in Zukunft auch alternative Möglichkeiten zu den Transplantationen gibt? Ich glaube, Sie forschen ja auch intensiv zu dem Thema, ne?
Ja, genau. Also wir haben natürlich, also Sie haben die zwei wesentlichen Probleme eigentlich gerade angesprochen, warum das keine breite Therapieform aktuell ist und in dieser Form auch nicht sein wird. Also das Thema Spenderorgane ist natürlich ein relevantes und man muss hier ganz klar sagen, selbst wenn wir haben vielleicht in Deutschland eine besonders kritische Situation, aber selbst wenn wir wirklich ausreichend Spenderorgane zur Verfügung hätten, würde es niemals erlauben, dass alle Patienten, die potenziell zu transplantieren werden, wirklich versorgt werden könnten. Also das wird immer eine Einschränkung darstellen. Und die zweite große Einschränkung ist eben das Thema Notwendigkeit dauerhafter Immunsuppression. Jetzt muss man natürlich grundsätzlich erstmal, glaube ich, vorausschicken, dass wir wirklich durch die Entwicklung der konventionellen Therapiemethoden für den Typ-1-Diabetes im Bereich der Diabetes-Technologie, also Insulinpumpen, Glukosesensoren, die Kopplung der beiden Systeme zum Hybrid-Closed-Loop-System, dass wir mit diesen Entwicklungen natürlich tatsächlich die Gruppe von Patienten, die überhaupt die Indikation erfüllen, erfreulicherweise einschränken konnten. Ich rede jetzt nicht von den Patienten, die für eine simultane Pankreas-Nierentransplantation in Frage kommen. Das ist eine klar definierte Gruppe, wo man auch sagen muss, da gibt es aktuell keine wirkliche Alternative. Das ist die nach wie vor die Goldstandard-Therapie für Patienten mit Typ-1-Diabetes und einer präfinalen Niereninsuffizienz. Das ist klar, da haben wir heute und auch absehbar nicht unbedingt eine Alternative anzubieten. Aber wenn es um die Patienten geht, die tatsächlich unter diesen Stoffwechselinstabilitäten, schweren Unterzuckerungen leiden, dann muss man klar sagen, dass die Diabetes-Technologie erstmal hier einen großen Fortschritt gebracht hat. Und also ich kann es aus der eigenen Erfahrung berichten. Ich habe einige Patienten, die auf der Warteliste für eine Inseltransplantation waren und die ich mittlerweile runtergenommen habe. Ganz schlicht, weil sie mit Hybrid-Closed-Loop-Systemen, Sensor vor allen Dingen der Sensortechnologie, wirklich so behandelbar sind, dass es mir nicht mehr adäquat schiene, Patienten eben diesem Risiko zu unterziehen. Denn wir haben die Möglichkeit einer praktisch nebenwirkungsfreien Therapie. Sofern es in Frage kommt, ne, das muss man natürlich auch einschränken. Es sind Systeme, die natürlich nicht für jeden Patienten eine Option darstellen. Da gibt es verschiedene Gründe, das wird jetzt wahrscheinlich am Thema vorbeiführen, das zu sehr auszuführen. Aber ich glaube, das ist klar, es ist keine Therapie für jeden Patienten. Und es muss natürlich auch überhaupt erstmal die Möglichkeit bestehen, dass Patienten damit versorgt werden können. Aber wenn das gegeben ist, dann ist das ein wirklicher Fortschritt. Wenn wir jetzt beim Thema aber wirklich konkret Transplantation bleiben und auf diese zwei Punkte fokussieren, die wir identifiziert haben als die Haupteinschränkungen, dann ist klar, wenn es ums Thema Spenderorgane geht, wir brauchen alternative Zellquellen. Und im Grunde gibt es aktuell zwei Forschungsrichtungen, die sich dieser Thematik widmen. Das eine ist das Thema Xenotransplantation. Also Xeno steht für fremd und heißt also artfremdes Gewebe. Im Speziellen sprechen wir hier letztlich von Schweineinseln, also von Schweinen als potenziellen Spendern für Bauchspeicheldrüsen bzw. für Pankreasinseln, die zur Transplantation zur Verfügung stehen. Das ist ein Thema, das im Grunde genommen seit vielen Jahrzehnten eigentlich immer wieder diskutiert wird, viele Hochs und Tiefs durchlaufen hat, diese ganze Forschungsrichtung über die letzten Jahrzehnte. Aber zuletzt eigentlich eine Renaissance dieses Forschungsbereiches sehen. Und das hat schlicht damit zu tun, dass wir gelernt haben, mit sehr modernen Methoden der genetischen Manipulation von Spendertieren, wirklich maßgeschneidert und vor allen Dingen auch sichere Möglichkeiten haben, Spendertiere zu generieren, die Anforderungen an eine Transplantation erfüllen. Das große Problem dahinter ist ja immer gewesen und nach wie vor, dass man also zum einen, wenn auch zum Teil irrational, aber dennoch diese Angst hat, dass man Keime, Pathogene übertragen könnte, die potenziell schädlich sind für den Menschen und dass man eben eine sehr starke Immunreaktion zu erwarten hat. Und hier haben wir tatsächlich heute Möglichkeiten mit Formen der genetischen Manipulation dieser Spendertiere, diese Probleme zumindest zu minimieren. Und dadurch ist das tatsächlich wieder zu einem zu einer sehr relevanten Therapieoption geworden. Ich meine, die meisten haben sicherlich verfolgt, die erste xenogene Herztransplantation in den USA vor einigen Monaten, auch Nierentransplantation und tatsächlich Inseltransplantation ist eins der attraktivsten Felder für die Xenotransplantation. Wir sind selber sehr aktiv in diesem Forschungsfeld beteiligt und ich denke schon, dass das über die nächsten Jahre sicherlich eine mögliche Alternative darstellen wird. Die zweite Forschungsrichtung ist natürlich klingt erstmal sehr viel attraktiver, sehr viel mehr sexy als Schweineinseln, klingen Stammzellen. Das ist klar. Das ist natürlich ein Thema, das über viele Jahre jetzt in aller Munde ist. Und tatsächlich tut sich hier aktuell sehr, sehr viel. Also wir haben die Möglichkeit, aus sogenannten pluripotenten Stammzellen insulinproduzierende Zellen zu generieren. Ganz aufwendigen, speziellen Differenzierungsprotokollen gelingt das mittlerweile sehr gut. Bei vielen Gruppen auf der Welt kann man das reproduzierbar machen. Es ist nach wie vor problematisch, das mit der ausreichenden Effizienz zu machen. Das heißt, dass man also möglichst viele, und zwar gut charakterisierte, insulinproduzierende Zellen und entsprechend diese Inselcluster produziert. Es gibt viele offene Fragen, auch im Bereich, in der Frage, gibt es eine Gefahr der Redifferenzierung dieser Zellen, also das Thema mögliche Tumorentwicklung aus diesen Zellen. Das sind alles Fragen, die natürlich in vielen Teilen noch nicht ganz vollständig geklärt sind. Auch das Thema Immunität ist natürlich hier relevant. Wir haben es angesprochen, beim Typ-1-Diabetes reden wir über eine Autoimmunerkrankung. Diese Autoimmunität, die ist immer da. Das heißt, wenn ich Patienten mit einem Typ-1-Diabetes eine Zelle transplantiere, die der eigenen Beta-Zelle oder dem eigenen Inselapparat sehr, sehr ähnlich ist oder gleichwertig ist, dann wird das Immunsystem natürlich sofort wieder anspringen und auch hier die Autoimmunität wieder zuschlagen. Das heißt, wir brauchen also auch hier Möglichkeiten, entweder die Zellen so zu verändern, dass sie vom Immunsystem nicht erkannt werden, oder aber Möglichkeiten, die Zellen in irgendeiner Weise abzuschirmen. Und das bringt einen eigentlich direkt auf das Thema, dass sowohl für die Xenotransplantation als auch für die Stammzelltransplantation sehr relevant ist. Und das ist das Thema, wie kann ich das Immunsystem, sagen wir mal, täuschen? Ja, wie kann ich dem Immunsystem vorgaukeln, dass diese Zellen in keinster Weise gefährlich sind oder aber die Zellen komplett vor dem Immunsystem verstecken? Und das ist ein Thema, das mit den sogenannten Verkapselungstechnologien zu tun hat. Das heißt, wir versuchen also hier die Zellen in eine Art eben Kapsel zu verbringen, die entsprechend mit Membranen umgeben ist, die verhindern, dass das Immunsystem diese Zellen erkennt und damit auch keine Immunreaktion auslöst. Das ist auch ein Thema, das sehr intensiv von vielen Gruppen auf der Welt beforscht wird und es gibt erste klinische Studien, momentan hauptsächlich mit Stammzellen, zwei große aktuelle Studien in den USA momentan, die angelaufen sind, beziehungsweise anlaufen mit Stammzellen, einmal unverkapselt, einmal verkapselt. Also ganz klar ist, es hat sich auf diesem Gebiet in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Und insofern kann man schon davon ausgehen, dass die nächsten Jahre, ich sage es mal vorsichtig, wirklich weitergehende Erkenntnisse bringen werden. Sind wir schon an dem Punkt, dass es wirklich in größerem Umfang in die Klinik gehen kann oder dass wir zumindest die Punkte identifizieren können, an denen weitergearbeitet werden muss, um das wirklich in eine sichere und breiter verfügbare Therapieform zu überführen. Und da, glaube ich, kann man schon zuversichtlich sein, dass die nächsten Jahre hier wirklich einen Fortschritt bringen werden.
Mhm. Möchten Sie noch ein Wort zu der Autologentransplantation sagen?
Ja, tatsächlich gerne, weil das ist, glaube ich, ein ganz relevantes und ein bisschen, ja, ein Thema, das immer so ein bisschen unterm Radar läuft. Also es geht hier um Patienten, die, wir haben es vorher schon mal kurz angesprochen, die eine beispielsweise eine Operation an der Bauchspeicheldrüse durchmachen, wo also entweder eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse selber oder aber auch beispielsweise im angrenzenden Darm oder in nahen angrenzenden anatomischen Strukturen vorliegen und in deren Zuge also die Bauchspeicheldrüse entfernt werden muss. Häufig ist die Bauchspeicheldrüse da eigentlich gar nicht sozusagen die Ursache allen Übels. Die ist gar nicht schuld an der Erkrankung, sondern die ist einfach, die hat auch anatomisch, muss man sagen, eine wirklich blöde Lage. Die ist so dazwischen überall. Und also auch im Rahmen, wenn es zu Komplikationen kommt, ist die Bauchspeicheldrüse häufig mit betroffen und muss dann tatsächlich im Zuge einer Operation rausgenommen werden. Und nun ist natürlich die zwangsläufig die Folge so einer Operation wäre, dass diese Patienten ab sofort eine komplette Insulindefizienz, also einen kompletten Insulinmangeldiabetes entwickeln. Und diese Form des Diabetes, früher hieß das Typ 3C-Diabetes, nach der neuen Klassifikation heißt es Typ 4-Diabetes, aber spielt jetzt auch keine Rolle. Wie es heißt, letztlich ist es ein kompletter Insulinmangeldiabetes und eigentlich eine der schwersten Formen der Diabetes unter den Diabetestypen, weil wir also unmittelbar eine Insulindefizienz haben, aber auch das Glucagon, das haben wir bis jetzt noch nicht angesprochen, das ist ein anderes Hormon, das in den Inseln gebildet wird, sozusagen der Gegenspieler des Insulins. Das ist ganz wichtig, um den Blutzucker stabil zu halten. Auch diese Zellen und damit dieses Effektorhormon sind also unmittelbar weg. Patienten haben zusätzlich Verdauungsprobleme, all diese Dinge, die das Ganze komplizieren. Und das ist also eine Form des Diabetes, die sehr schwer behandelbar ist. Die sind in der Regel häufig sehr instabil, leiden häufig unter Unterzuckerungen. Und nun ist eben die Überlegung, sollte man nicht bei diesen Patienten versuchen, zumindest die Inseln, die ja letztlich ganz unschuldig sind an dem ganzen Geschehen, sollte man nicht versuchen, die zu retten und dem Patienten zurückzugeben. Das ist also genau die Idee dahinter und das versuchen wir, indem wir also diese Pankreaspräparate aus dem OP-Saal ins Labor verbringen, dort die Inselisolation durchführen, ziemlich analog dem Verfahren, wie wir das auch bei der Allogentransplantation tun, die Inseln dann entsprechend aufreinigen, testen und dann dem Patienten sozusagen seine eigenen Inseln wieder zurückgeben. Der große Vorteil dieses Verfahrens ist, dass wir hier natürlich überhaupt keine immunologischen Faktoren zu berücksichtigen haben. Das sind die körpereigenen Zellen, die erkennt der Körper auch als seine eigenen wieder an und da wird es keinerlei Angriffsreaktion drauf geben. Also wir brauchen keinerlei Immunsuppression und dazu kommt natürlich, dass die Patienten haben ja zugrunde liegend keinen Typ-1-Diabetes, also da ist keine Autoimmunität auch im Spiel. Das heißt, wir haben also praktisch keinerlei negative immunologische Probleme, die Inselfunktion hier beeinträchtigen würden. Und insofern sind auch die Ergebnisse nach einer autologen Transplantation tatsächlich sehr positiv. Aber es ist ganz schlicht einfach ein riesiger Benefit für diese Patienten, wenn sie, wenn auch nicht alles, aber einen Teil ihrer Inselfunktion behalten und damit eine sehr viel einfachere Regulation ihres Stoffwechsels haben. Ja, also deswegen danke, dass wir das nochmal angesprochen haben, weil das ist tatsächlich ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil man es einfach, das ist eine Sache, die man eigentlich sehr viel häufiger tun könnte. Es muss einfach nur die Möglichkeit dazu geben und man muss auch dran denken, dass man es machen kann.
Okay, ja, danke Ihnen. Das war auf jeden Fall schon mal ein schöner Einblick in die Möglichkeiten, die es aktuell schon gibt und auch schon ein Ausblick in die Möglichkeiten, die es vielleicht in Zukunft gibt. Aber wir wollen ja jetzt gleich auch nochmal ganz gesondert über den Zukunft der Diabetestherapie sprechen. Das war es allerdings für diese Folge. Deswegen erstmal vielen Dank, Frau Professor Ludwig, und bis bald.
Sehr gerne. Bis bald. Tschüss.
Das war der DIAB-Info-Podcast. Sollten Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@diabinfo.de.